auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass ich nach dieser spektakulären englischen Woche endlich mal wieder mit ganz hervorragenden Gästen über den FCA sprechen darf. Und ja, es gibt ja zwei Spiele, über die wir sprechen. Einmal natürlich die Begegnung in Augsburg mit RB Leipzig und auswärts gegen Stuttgart. Und wir möchten mit Stuttgart anfangen, denn wir haben uns einen ganz hervorragenden Gast eingeladen. Die Jasmin vom Brustring Talk ist heute dabei. Hallo Jasmin.
Hallo.
Ja, Jasmin, erzähl mal ein bisschen was. Wer bist du und was ist denn der Brustring Talk?
Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jasmin. Ich bin Stuttgart-Fan, in Stuttgart-Bad Cannstatt auch geboren, wo das Stadion ist und der VfB auch herkommt. Inzwischen Dauerkartenbesitzer, soweit wie es geht, bei jedem Spiel im Stadion, ab und zu auch mal auswärts. Im Brustring-Talk gibt es jetzt seit etwas über 2 Jahren einen VfB-Podcast, wo wir auch mit verschiedenen Gästen von Journalisten, Fans über VfB reden und was sonst drumherum noch so passiert, was auch einiges war die letzten Jahre.
Ja, es ist ja jetzt nicht ganz ruhig gewesen bei euch, aber ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid, vor allem, weil ihr eigentlich gegen Augsburg immer sehr anständig Punkte abgegeben habt. Und auch sonst, ich meine, es ist immer schön, wenn man Mannschaften in der näheren Umgebung hat, die man mal besuchen kann.
Das noch andere schön. Schwaben in der Bundesliga.
Genau, da versteht man sich schon auch ein bisschen.
Ja.
Genau. Ja, und ansonsten, ihr habt ihn schon ein bisschen lachen hören, der Stefan ist heute auch wieder da. Hallo Stefan.
Grüß dich.
Genau. Ja, wir werden jetzt gleich mal ausführlich über den letzten Spieltag sprechen, den der FCA in Stuttgart bestreiten durfte. Und dann schauen wir mal, ob wir aus diesem spektakulären Spiel irgendwas rausholen können. Und dann hinterher sprechen wir noch über dieses völlig langweilige Spiel gegen Leipzig. Dann bleibt jetzt mal dran und dann wisst ihr hinterher, wie es uns geht mit diesen wenigen Punkten auf dem Konto. Bis gleich.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich.
Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen mit der Jasmin vom Brustring-Talk über die Partie FCA gegen Stuttgart. Aber zuerst möchte ich jetzt mal wissen, liebe Jasmin, ihr habt ja letzte Saison einen von uns heiß geliebten Spieler bekommen und jetzt ist er schon wieder weg. Was habt ihr denn mit Tobi Werner gemacht und wie war es denn letztes Jahr mit ihm und warum ist er jetzt schon wieder weg?
Verschiedene Fragen. Also als erstes, sein Einstieg beim VfB war jetzt ja nicht wirklich glücklich, eben durch die familiäre Situation, wo er dann auch erstmal raus war, was jetzt nicht daran liegt, dass er dann wenig gespielt hat. Es war einfach ein sehr starker Kader mit wenig Verletzten auch letzte Saison, wo er dann, als er mal gespielt hat, war okay, aber hat sich halt leider nicht durchsetzen können. Ja, und dann war es eigentlich auch klar, dass er jetzt wieder geht. Er war recht, also er war halt nicht einer der Leistungsträger der Aufstiegsmannschaft und da auch sonst relativ ruhig, kein Social Media etc., wo man einfach, sag ich mal, noch mehr auf dem Schirm hat. Ja, und dann war es jetzt klar auch mit den Zugängen, die es gab, dass man ihm keine Steine in den Weg legt, um woanders auch Spiele sammeln zu können.
Das heißt, er hatte gar nicht so viel Gelegenheit, euer Herz zu erobern wie bei uns.
Ja, muss man leider so sagen. Also ich hatte ihn auch mal so kennengelernt. Es gibt beim VfB eigentlich schon seit ein paar Jahren immer so ein VfB-Kabinenfest vom Hauptsponsor, wo eigentlich Gewinner vom Hauptsponsor die Spieler treffen können, mit den Tischkicker spielen, Playstation und so einfach die persönlichen Kontakt haben. Da durften wir auch vom Brustring Talk dabei sein und haben auch unter anderem mit ihm gesprochen, war echt super sympathisch, war auch sehr überrascht, weil man ihn eben sonst auch nicht so mitbekommen hat. Er war wenig in Interviews und bekommt sonst nichts mit. Und ja, so schade, dass er nicht mehr da ist. Aber also sportlich kann ich es leider jetzt nicht so sagen. Also man hat ihn vielleicht auch zu wenig gesehen, um da jetzt zu vermissen. Auch wenn das dir wahrscheinlich jetzt schwer für dich anhört.
Nee, es ist ja auch so, dass wir ihn jetzt rein sportlich nicht unbedingt massivst vermissen. Gerade in der momentanen Situation wäre das, glaube ich, auch völlig übertrieben. Aber er ist halt einfach unser Fußballgott oder einer unserer Aufstiegshelden. Und da halten wir ganz große Stücke auf ihn. Und deswegen, ja, hat der eine oder andere so seine liebe Not mit der Information gehabt, dass er jetzt beim Club spielen muss. Das tut schon irgendwie weh. Aber da könnt ihr jetzt auch nicht so viel dafür. Und ich glaube, die Argumente, die du genannt hast, die sind auch nachvollziehbar. Aber es freut mich, dass er trotzdem zumindest in positive Erinnerungen geblieben ist. Auch wenn er jetzt nicht mehr bei euch für Punkte sorgt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich glaube, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, meinem kleinen Fußballherz, wäre gegen meinen Tobi antreten müssen und dann am Ende noch ein Tor gegen uns schießen. Das wäre mir ganz schwer gefallen. Oder Stefan, was meinst du?
Ja, es hat schon wehtan letzte Saison, wo er gegangen ist. Aber jetzt ist es auch blöd mit Nürnberg, aber gut. Ja. Geht auch vorbei.
Ja. Also ich glaube, es kann nichts passieren, dass der uns jemals aus dem Herzen irgendwie rausplumpst. Ich meine, wir haben es ja auch sogar ehemaligen Spielern verziehen, dass sie jetzt bei 60 spielen. Also es passieren Dinge hier in Augsburg. Ja, aber dann lasst uns auf aktuelle Dinge kommen, denn mit oder ohne Tobi Werner, die Stuttgarter sind wieder da in der ersten Liga. Jasmin, wie seid ihr denn angekommen? Fühlt ihr euch gleich wieder heimisch oder ist es noch irgendwie ein ungewohntes Gefühl?
Also ich kannte nie was anderes außer erste Liga. Von dem her war eher letztes Jahr komisch. Und jetzt irgendwie ist doch wieder alles beim Alten. Und eher ungewohnt ist wieder, dass man mal samstags generell Heimspiele hat. Wir hatten die letzte Saison gar kein Samstag-Heimspiel und jetzt bisher nur und eher das mal die Umstellung, dass man nicht irgendwann Freitagabend oder Montagabend oder Sonntag zur Mittagsessenszeit im Stadion steht, was ihr wahrscheinlich ja eher noch kennt und ich davon noch nie erlebt hatte.
Ja, und ich meine, wir setzen uns ja regelmäßig zum Ende der Saison damit auseinander, dass es eigentlich indiskutabel ist, wieder irgendwie 12.30 Uhr in irgendein Stadion zu fahren und da bist du ja noch gar nicht richtig wach.
Ja, hat man manchmal auch dem einen oder anderen sonntags um 13 Uhr oder 13.30 Uhr angemerkt.
Ja, aber gut, die Sorgen müssen wir uns jetzt gerade ja alle nicht machen, weil wir dürfen mindestens die Saison auf jeden Fall oben dabei sein. Und was dann am Ende der Saison ist, das haben ja schon ganz viele Leute uns ausführlich erklärt, dass wir jetzt sowieso absteigen müssen. Aber das schauen wir jetzt mal. Weil wir haben ja jetzt zumindest auch wieder in Stuttgart einen Punkt mitgenommen. Ja, Jasmin, wie war denn die Erwartungshaltung, wenn jetzt die Augsburger mal wieder kommen? Hattet ihr ein bisschen Bedenken, weil, ja, wie ich gesagt habe, das ist ja jetzt nicht so, dass die Augsburger regelmäßig vorbeigekommen sind, freundlich Punkte dagelassen haben und gesagt haben, danke, dass wir da sein durften, sondern es war ja doch meistens eher, ja, nicht so schön für euch und ab und zu waren hinterher auch auf der Trainerposition Wechsel angesagt.
Ja, das war eher noch die größte Sorge, obwohl, so wie es in letzter Zeit lief, hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass Wolf nicht mehr Trainer ist im nächsten Spiel. Wobei das aber eigentlich der Gag bis zum Spiel war, von der kompletten Vorbereitung an, dass Wolf hoffentlich da noch Trainer ist. Sonst die Erwartungshaltung, würde ich sagen, gemischt. Also irgendwie ist es wieder so, dass einfach die Erwartungshaltung da ist, dass man eigentlich einen guten Kader hat, aber dann auch eben die Geschichte, dass man gegen Augsburg bis jetzt nicht so viele Punkte geholt hat und auch jedenfalls die Auswärtsspiele bis jetzt nicht so stark gespielt hat oder dann einfach verloren hat durch unglückliche Situationen oder auch einfach nicht so stark war wie daheim.
Wobei, ich war ja vorletzte Saison in Stuttgart und war, glaube ich, immer schon so, dass es dann Pfiffe gegeben hat, wenn der FCA ein bisschen aufgespielt hat gegen Stuttgart, und das gab es jetzt irgendwie letzten Samstag überhaupt nicht. Da sind, glaube ich, die Erwartungshaltungen schon ein bisschen zurückgestuft worden nach dem Abstieg, oder?
Also irgendwie ist, also was ich so mitbekomme, der Anspruch ist schon da, Augsburg zu schlagen, was einfach noch von den letzten Jahren herkommt. Aber generell auch noch mit eben der letzten Saison, wo grandios war aus Fansicht her, super Stimmung, auch die ersten Spiele, ja, was richtig top war, Choreo davor noch. Also klar, da ist bis generell in Richtung Pfiffe war noch gar nichts. Mal schauen und hoffen, dass möglichst lange so gehalten werden kann. Und generell sind wir in Stuttgart auch nicht wirklich gewohnt, gut in eine Saison zu starten. Die letzten Jahre waren da ziemlich schlecht, beziehungsweise ist der Trainer dann auch immer relativ früh in der Saison geflogen.
Spätestens, wenn die Augsburger da waren.
Zum Beispiel so. Und von dem her ist schon noch was einfach von der Stimmung auch vom letzten Jahr da. Es ist so eine Saison mit den Auswärtsspielen mit 20.000 Leuten in Nürnberg oder so, das erlebt man selten und wird das auch diese Saison nicht mehr so erleben.
Ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr nicht nach Nürnberg müsst. nichts gegen Nürnberg. Das war jetzt schon, glaube ich, die zweite Spitze. Nein. Um Gottes Willen. Ich rede schon wieder um Kopf und Kragen hier. Nein, aber ihr habt ja tatsächlich, wie ich mir habe sagen lassen, ein Heim- und ein Auswärtsgesicht. Daheim habt ihr immer recht gut ausgesehen seit Saisonstart. Und die Auswärtsspiele waren dann halt irgendwie nichts, wenn man sich eure Statistik so anschaut, die über die letzten Spiele, das ist ein schönes Zickzack. Aber jetzt gibt's auch erst endlich mal ein Unentschieden. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich kann jetzt schon auch nachvollziehen, Stefan, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass Augsburg immer noch als Mannschaft empfunden wird, wenn die zu Gast ist, dass man die halt schlagen muss, hat ja der Basti vom Eintracht-Podcast letzte Woche auch gesagt. Wenn du nicht den Anspruch hast in der Bundesliga, wenn Augsburg zu Gast ist, dass halt Augsburg eine Mannschaft ist, die du eigentlich schlagen möchtest, dann stimmt was nicht beim Gegner, oder?
Ja, also bei den meisten glaube ich schon. Außer jetzt, wenn man jetzt nochmal ein Spiel nochmal weiter zurückdenkt gegen Köln. Die sind froh, wenn wir wieder weg sind.
Ja gut, Köln ist ja immer ein bisschen speziell, was den FCA angeht. Ja. Na gut. Dann schauen wir mal, wie ist das Spiel gelaufen. Also es war ein spektakuläres 0-0. Ich habe jetzt vor der Sendung nochmal ausführlich die Zusammenfassungen durchgelesen und nochmal ein bisschen geguckt. Weil ganz ehrlich, also ich habe mir das Spiel angeschaut, ja. Okay, ich war ein bisschen abgelenkt, weil wir hatten auch Besuch und so weiter. Also ich konnte es jetzt nicht 90 Minuten mit Vollkonzentration anschauen. Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass ich irgendwas Dramatisches verpasst habe. Aber ihr dürft mich jetzt beide gern korrigieren. War das das langweilige Spiel, das ich empfunden habe, oder lag es einfach daran, dass ich abgelenkt war. Stefan, jetzt erzähl mal, wie hast du es empfunden?
Ja, also es war natürlich schon sehr, sehr von der Defensive geprägt, vor allem von uns, von unserer Seite mit unserer Fünferkette. Aber für mich ist es dann trotzdem immer spannend, weil wir natürlich dann gerne immer wieder versuchen, den Konter zu setzen. Und natürlich, der kann jeder Moment, kann er zuschlagen. Und es ist halt dann nicht zum Torerfolg für uns gekommen, aber ansonsten. Und dann zusätzlich noch einige Szenen von Gojko Kacza, wo er den Ball unnötig vertändelt, wo mir dann auch das Herz kurz stehen bleibt. Ja.
Ja.
Unspannend war es nicht, aber es war jetzt auch kein Fußball-Leisure-Leckerbissen.
Nee, also ich hatte echt so den Eindruck, okay, es gab ab und zu mal irgendwelche Strafraumszenen. Ich habe ja immer das Glück, ich habe ja so einen kleinen zweijährigen Offensivmesser. Meine Tochter ist ja irgendwie heimlich in Marvin Hitz verknallt und besteht darauf, dass er ständig im Bild sein muss. Je mehr die quengelt, desto besser spielen wir, weil wenn Marvin Hitz nicht im Bild ist, dann sind wir in der anderen Hälfte und sie kann ihn nicht sehen. Sie hat relativ häufig gequengelt, von daher war es irgendwie nicht so schlimm. Aber es war jetzt nicht so, dass wir den gegnerischen Strafraum gesehen haben und da irgendwie geglänzt haben, sondern es war eigentlich eher so Mittelfeld, war so mein Eindruck, oder? Also eigentlich vor allem Defensive die ganze Zeit. Okay,
ja.
War jetzt weit ausgeholt.
Ja, es ist einfach mit dieser Fünferkette, wo man jetzt einen Spieler komplett nur dafür abgestellt hat, um Terodde aus dem Spiel zu nehmen, fehlt einem halt auch ein bisschen die Wucht nach vorne dann. Und Stuttgart hat sein Bestes versucht, aber wir haben halt uns dann so sehr drauf beschränkt, auch zu verteidigen, das halt und dann versuchen zu kontern, das auch nicht immer geschafft, dass es halt sehr viel in unserer Hälfte, glaube ich, abgelaufen ist alles.
Ja, Jasmin, wie hast du es denn gesehen? Warst du zufrieden mit dem Auftritt der Stuttgarter?
Teils. Also generell eben, also ich hätte ja vor der Saison nicht gedacht, dass wir einigermaßen so gut in die Bundesliga starten. Und es ist das erste Mal seit x Jahren, dass unsere Abwehr einigermaßen sicher steht. Das war ja auch eher ein Hühnerhaufen in der Abstiegssaison und auch schon davor. Und selbst letztes Jahr gab es da relativ viel Unsicherheiten. Aber jetzt zeigt sich eigentlich das Gleiche schon wie beim Heimspiel davor, dass man in die Offensive nicht wirklich gut oder aus dem Mittelfeld nach vorne kommt. Also hinten ist gut, in der Mitte, aber einfach nach vorne nicht. Zum einen, Terodde wird anders gedeckt oder wie bei euch eben besser als es in der zweiten Liga noch. Und ja, da ist einfach das Problem, nach vorne zu kommen. Wir hatten ein paar Chancen, aber jetzt auch nichts wirklich Zwingendes. Und dann spielt sich's halt einfach so hin und her. Und ich denke einfach von der Defensive bei uns war es auch gut, dass wir auch relativ viel von euch abgefangen hatten. Ein paar Konter ging mal durch. Aber selbst, dass die nicht reingingen, ist jetzt nicht selbstverständlich gewesen beim VfB in den letzten Saisons.
Okay. Ja, bei uns hat ja Daniel Bayer gefehlt, aus Gründen, auf die wir wahrscheinlich nachher noch näher eingehen müssen. Also schaltet nicht enttäuscht ab, wenn wir es jetzt nicht ausbreiten. Es wird noch kommen. Spoiler. Lag es vielleicht ein bisschen daran, dass dann bei uns ein bisschen die Kreativität auch gefehlt hat? Oder Stefan, glaubst du eher, ich habe jetzt von Baumen im Interview gelesen, dass er gesagt hat, da hat auch einfach nach dem sehr intensiven Spiel gegen Leipzig war auch einfach ein bisschen die Luft raus, so dass es halt eben ja nur in Anführungszeichen ein 0-0 war, was ja irgendwie auch schon absurd ist, wenn man sich überlegt, dass wir schon so weit sind, nach dem furiosen Saisonstart, dass uns das vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht.
Ja, also es war auf jeden Fall eine Riesenenttäuschung. Und nee, aber sprichst du schon an mit dem Kreativpart, kommen wir natürlich zu einer Personalie, die sich dann auch in dem Spiel negativ für uns ausgewirkt hat, dass Chuck Chukwu da schon recht früh einen Schlag auf den Hinterkopf, glaube ich, bekommen hat im im direkten Kopfballduell. Das war eigentlich keine Absicht. Und anscheinend da schon eine leichte Gehirnerschütterung bekommen hat und dann, glaube ich, nochmal einen Schlag drauf bekommen hat und dann immer wieder behandelt werden musste und eigentlich auch nicht so richtig dann bei Sinnen war, dass wir quasi da auch in der Offensive dann schon mit einem weniger die erste Halbzeit so ein bisschen gespielt haben. Und dann kommt natürlich dazu, dass man ein bisschen umgebaut hat, dass Katscha jetzt hinten war und Khedira quasi so ein bisschen auf der Bayer-Position, was dann auch nicht unbedingt so viel Kreativität eingeführt hat und ja, ist einfach nicht so viel nach vorne zusammengegangen, außer eben ein paar gute Konter.
Jo. Aber mit Kuh sprichst du was Wichtiges an. Das ist was, was ich halt immer wieder beobachte, gerade bei so Kopfgeschichten, Kopfverletzungen. Hätte er vielleicht einfach nach der ersten Behandlung schon runtergemusst, weil man hatte relativ schnell gemerkt, dass er wirklich nicht mehr ganz bei sich war. Ich meine, eigentlich wäre meine Hoffnung, dass man, ja, sportlicher Ehrgeiz in allen Ehren, dass man vor allem die Gesundheit der Spieler ins Zentrum stellt und dann nicht irgendwas riskiert. Ich meine, es kann nicht sein, dass da einer mit einer Gehirnerschütterung über den Platz rennt. Wie siehst du das?
Ja. Also muss natürlich sehen, irgendwie hat er glaube ich dann selber gemeint, dass er weiterspielen will, aber theoretisch müsste eigentlich dann der Arzt ihn dann trotzdem überstimmen, außer irgendwie die Diagnose passt nicht und er macht den Eindruck, dass er keine Gehirnerschütterung hat. Ich sehe es auf jeden Fall sehr kritisch, die Leute da immer weiterspielen zu lassen, und in die USA gibt's ja dann zum Beispiel beim American Football dann gleich ein Protokoll dafür, das abgearbeitet werden muss, und dann darf der Spieler auch gar nicht weiterspielen. Und muss das so Gehirnerschütterung auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Und so sehr man da manche dann aufs Podest stellt, dass sie dann weiterspielen, und wenn es um die langfristige Gesundheit geht, ist das einfach nicht in Ordnung, die da weiterspielen zu lassen.
Ja, und ich denke, das kannst du auf dem Platz einfach auch nicht wirklich einschätzen. Also es war ja auch, wie damals der bekannteste Fall wird Kramer bei der WM gewesen sein. Klar, du kannst es ja nicht selber einschätzen. Dafür gibt's ja auch Ärzte, die jeder Verein dabei hat, und den nur rauszunehmen.
Ja, eben. Also ich meine, ich glaube, die wenigsten Spieler sind nach irgendwelchen Verletzungen oder Begegnungen mit dem Gegner bereit, von selber zu sagen, ach ja, dann jetzt habe ich ein bisschen Aua, jetzt setze ich mich lieber mal auf die Bank, weil irgendwie ist es nicht mehr so. Und im Interview habe ich auch gelesen, solange noch beide Füße dran sind, geht der nicht freiwillig runter. Schon auch so ein bisschen Einstellung. Klar, ich meine, das sind ja gestandene Profis, da willst du auch spielen, das ist logisch. Aber ich stimme euch schon zu, da sollte der Arzt das letzte Wort haben. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er es gut übersteht. Es besteht ja weiterhin Verdacht auf Gehirnerschütterungen. Stefan, hast du irgendwas gehört von aktuellen Status, wie es ihm geht?
Also gestern stand noch bei der AZ, dass fraglich ist, dass er das nächste Spiel wieder spielen kann. Muss man jetzt einfach abwarten und das dir hoffen einfach.
Genau, ja. Also gute Besserung, liebe Herr Kuh. Und dann hoffen wir mal, dass der südkoreanische Dickschädel das gut übersteht. Dann gucken wir einfach mal. Genau. Ja, was müssen wir sonst noch unbedingt erwähnen? Jasmin, gibt's irgendeinen Spieler bei euch, der dir besonders aufgefallen ist, den du besonders loben magst, oder irgendwas, was man über das Spiel dringend verlieren muss noch?
Eigentlich zwei, die aufgefallen sind, was es auch schon die letzten Spiele war, ist einmal Pavard. Der ist letzte Saison zum VfB gekommen, aus Lille, ein junger Franzose, der sich jetzt ins erste Jahr auch in der ersten Liga richtig stark macht, hat jetzt in Augsburg das erste Mal auf der Sechs gespielt, ist sonst eher Innenverteidiger, hat es gut gemacht, und auch auffällig ist Akasiba, der Argentinier, der ist vor kurzem auch jetzt erst gekommen, hat dann die ersten Spiele auch nicht mitgemacht, weil er noch Papierkram in Argentinien erledigen musste, ist aber sofort reingekommen, total giftig, auch unauffällig wenn man nicht am Ball ist, tolle Übersicht. Und ja, so bin ich jetzt aber gespannt, auch wie alle anderen Spieler reinkommen. Wir haben extrem viele Junge auch geholt. Genau, und dagegen eben noch Bart Stuber, der jetzt auch die Spiele, die er gemacht hat, richtig gut gespielt hat und da einfach zu hoffen ist, dass er möglichst viele Spiele auch spielen kann.
Ja, also bisher schaut's ja nicht so schlecht aus bei euch. Seid ja wirklich ganz gut reingekommen. Jetzt momentan Platz 12 mit 7 Punkten. Kann man schon zufrieden sein, oder?
Ja, sicherlich. Klar, es können immer mehr sein. Aber
da fragt mal die Kölner, so, es geht auch weniger.
Ja, kennen wir ja auch. Also ist es ja nicht so, dass es unbekannt wäre. Von dem her, ja, es gilt, es denke ich, einfach Stabilität reinzubringen, kontinuierlich Punkte zu holen und dann so früh wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen und da vielleicht Hoffnung generell einfach im Verein was aufzubauen. Und das aber schon wieder das andere Thema ist, was bei uns noch so rund um den VfB so geschieht.
Okay, das könnte jetzt aber schon fast von uns stammen, irgendwie die Aussage. So. Ja, Punkte sammeln und möglichst früh mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und dann sind wir total glücklich.
Das ja, aber so das
Schwäbische
zu sein. Ja.
Bitte.
Nee, war einfach jetzt so nach den letzten Saisons, muss man jetzt einfach, sag ich mal, mit kleineren Brötchen backen, auch wenn dann Aussagen vom Präsidenten kommen, dass man drittstärkste Kraft in x Jahren werden möchte. Aber ja, da würde ich jetzt eher mal zurückhaltend sein und schauen, eben, dass man kontinuierlich Punkte holt und unten oder ab Mitte der Tabelle ist es ja komplett offen, wer mal einen guten Lauf hat, wer nicht und dann am Ende 15., 16., 17. oder 18. zu werden.
Ja, also das heißt, bei euch sind nicht alle so auf ja Klassenerhalt und sonst was, sondern gibt's schon den einen oder anderen, der schon sagt, so jetzt sind wir wieder da, dann wollen wir auch wieder vor allem uns vorne platzieren irgendwann.
Es ist schon weniger, es ist schon die letzten Jahre Realität eingekehrt, aber trotzdem ist es halt im Hinterkopf, das merke ich bei mir auch noch immer halt noch, ich bin mit den Jahren aufgewachsen, wo man eigentlich nur Champions League oder Europa League gespielt hat und da ist halt schon eine Umgewöhnung die letzten Jahre gewesen, bis dann eben halt wirklich aus unserer Sicht aus ein Super-GAU der zweiten Liga, auch wenn es wo wird es in ein paar Jahren sehen, vielleicht auch einem hätte nichts Besseres passieren können.
Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass eure Ambitionen ja den Klassenerhalt auf jeden Fall sichern. Wie gesagt, ihr dürft dann in der Rückrunde gern auch vorbeikommen und ein paar Punkte dalassen, das ist auch schön.
Könnt ihr dann da ja ich was dagegen.
Das kann ich mir vorstellen, aber ihr könnt ja die wichtigen Punkte dann woanders einsammeln. Wir brauchen sie ja auch.
Ihr könnt sie auch woanders einsammeln.
Ja, das machen wir schon auch, keine Sorge. Das machen wir auch. Nee, schauen wir einfach mal, wie es in der Rückrunde dann ausschaut. Würde mich freuen, wenn wir dann nochmal sprechen könnten. Ja, wenn wir dich noch mehr hören und lesen möchte. Wie macht man das? Den Brustring-Talk, wo kriegt man den denn?
Genau. Einfach, das Einfachste wird sein, brustringtalk.de. Dort gibt's auch Links zu Facebook und Twitter, wo man auch jeweils einfach nur nach Brustring-Talk suchen möchte, wo wir regelmäßig so in 2 bis 3 Wochen, je nach englische Woche, dann einfach Podcasts aufnehmen. Wir sind auch bei der freitags bei der Bundesliga-Vorschau bei Mein Sportradio regelmäßig zu hören bis jetzt gewesen, zukünftig vielleicht dann auch noch. Und wenn man von mir noch was lesen möchte, auf Twitter unter @jassi2106, ja, da schreibe ich größtenteils schon auch über VfB und was sonst noch so im Leben passiert.
Okay. Ja, folgt der Frau auf Twitter, hört euch den Brustring-Talk an und ja, ich vermute mal, nachdem du verzeihlicherweise, sage ich jetzt einfach mal, den FCA ja wahrscheinlich in deiner sonstigen Zeit nicht ganz so intensiv verfolgst, wirst du das Spiel gegen Leipzig nicht gesehen haben.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das wollen wir
nicht. Habe ich sehr viel verpasst, oder?
Na, es war ein grandioses Spiel, ein super grandioses Spiel. Auch wenn hinterher leider von anderen Dingen gesprochen wurde. Da werden wir jetzt, werde ich jetzt mit dem Stefan nochmal ausführlicher drauf eingehen und ich glaube, du darfst deinen wohlverdienten Feierabend genießen. Sage ich herzlichen Dank, dass du dabei warst und ja, wie gesagt, hört euch den Brustring-Talk an. Da könnt ihr dann genauer beobachten, wie es ein paar Kilometer weiter in Stuttgart so läuft.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und euch jetzt noch viel Spaß bei entspannenden Themen rund um FCA.
Ja, dankeschön. Ja, dann sind wir gleich wieder für euch da. Verabschieden Jasmin noch mal ganz kurz und dann reden wir endlich über, ja, was ist eigentlich gegen Leipzig passiert. Bleibt dran!
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und nachdem wir jetzt in der Zeit ein bisschen vorangesprungen sind und einfach mal ganz frech das noch präsentere Spiel gegen Stuttgart zuerst besprochen haben, ist uns siebenteils eingefallen, da war doch irgendwas unter der Woche. Ja, englische Woche war, genau. Ja, Leipzig war zu Gast. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Also ich war im Vorfeld des Spiels total positiv, weil es lief ja irgendwie eh schon ganz gut. Und überhaupt, das letzte Flutlichtspiel gegen Leipzig war ja irgendwie auch ganz gut und nett anzusehen. Dann dachte ich mir, das wird schon wieder was. Stefan, wie ging's denn dir im Vorfeld des Spiels?
Ja, habe mich auch gefreut, vor allem, weil jetzt auch zum ersten Mal die Fassade geleuchtet hat beim Abendspiel und hat dann auf jeden Fall schon mal die richtige Stimmung gesetzt fürs eigentliche Spiel dann innen drin.
Na, du warst ja auch dort, ich war ja leider verhindert. Sah sie denn schön aus, die Arena? So voll angezogen und angeleuchtet?
Ich gehöre ja zu den wenigen, die das wunderschön finden. Grüße an Flo. Und ja, nee, ich finde es schön, wie es leuchtet. Man hatte dann quasi innen drin dann noch eine passende Choreo gefunden. Zu den Brennstäben außen innen dann nochmal Luftballonstäbe gemacht, auch in Rot-Grün-Weiß. Mhm. War auf jeden Fall.
Ach stimmt, da habe ich ein paar Fotos gesehen. Ich konnte das Spiel ja leider eben, wie gesagt, nicht live vor Ort und dann auch noch nicht von Anfang an sehen. Aber ja, da habe ich ein paar Fotos gesehen. Also war schön anzugucken.
Definitiv.
Mei, super. Das freut mich. Ja, und sonst so zum Spiel? War es nicht so schlecht, halt, oder?
Ja, weil das Tor recht früh schon gefallen ist, war es auf jeden Fall super anzuschauen.
Ja.
Hast du es überhaupt gesehen?
Ich habe es dann natürlich in der Zusammenfassung gesehen und ich muss wirklich sagen, sehr schön. Also ich kam ja dann eben aus meinem Kurs dann raus, so ungefähr gegen 9 und habe dann natürlich sofort mein Handy auf Sky Go eingeschaltet und dann saß ich im Bus und habe mir da das angeschaut und sehe dann natürlich direkt, als es losgeht, 1-0 FCA. Das kann ja gar nicht sein, was ist denn da los? Kaum bin ich mal nicht im Stadion, geht's gleich los und ich habe schon wieder ganz was Wichtiges verpasst. Aber ja, also auch das, was ich dann ab da gesehen habe, da gab's nichts zu meckern.
Ja. Wobei man muss tatsächlich sagen, ein bisschen, oder ja gut, eigentlich ist es dann schon wieder können bei dem 1-0, wie es dann zustande kommt, weil Kajubi rennt er einfach drauf los, hat dann die Entscheidung, was er macht, schießt er oder passt er links rüber zu Finn Bogason, entscheidet sich dann für den Pass und spielt den dann aber recht schlampig, dass ihn Finn Bogason dann zwar doch noch irgendwie bekommt, aber dann schon genügend Leipziger hinten stehen, dass er es dann selber auch nicht mehr abschließen kann, obwohl er, wenn der Pass perfekt kommt, eigentlich den nur noch einnetzen muss. Mhm. Und sieht dann, dass dann Finn Bogason natürlich dann auch Schlitzohr ist und dann sieht, dass der Gregoric noch nachgelaufen ist und gibt dann einfach noch ab und der macht ihn dann eiskalt rein. Mhm. Also.
Stimmt,
Glück,
also es
Glück im Unglück.
Es sah wirklich irgendwie so aus, als wäre es jetzt halt mal wieder eine von diesen FCA-Chancen. Wo du dir denkst, ja eigentlich, also wenn es jetzt nicht der FCA wäre, dann wäre der jetzt drin gewesen. Aber es war halt der FCA und dann hat halt wieder doch einer irgendwie einen Schritt zu viel gemacht oder nicht ganz sauber gepasst und dann ist er halt doch nicht drin. Aber dann hat der Gregoric ja dann doch noch richtig gestanden und Finn Bogason auch mal richtig gut reagiert. Also von daher ist, ja, wie du gesagt hast, es ist halt auch Können dann in der Situation. Also man kann jetzt nicht sagen, also es hätte noch perfekter aussehen können, aber ich finde, man kann schon auch sagen, es war schon richtig gut.
Ja, auf jeden Fall, der Pass von Finn Bogason war super und natürlich die Abnahme von Gregoric. Und gut, dass der Kajubi wenigstens sich das erlaufen hat, das war noch.
Also hat dann schon passt. Insofern war er auch ganz wichtig beteiligt. Und mein,
ja.
Also die paar Prozent, die jetzt noch gefehlt haben für den perfekten Pass auf den Bogason, dann. Ja, das üben sie jetzt im Training auch wieder, weil da ist der Kajubi ja ganz großer Tortrainierer, hat er uns ja erzählt, nach dem letzten Spiel mit seinem Supertor. vielleicht wird das dann auch noch was. Dass wir da nicht zwei brauchen, sondern oder drei, die da vorne sind, sondern dass er gleich reingeht. Nee, aber ich muss sagen, super Tor. Hauptsache drin. Und so schlimm war es jetzt dann auch nicht, wie wir es jetzt rummeckert haben. Und ja, danach war es ja jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh super, wir führen, jetzt bitte hinten reinstellen und nichts mehr zulassen, sondern, also klar, Defensive möchte ich jetzt auch nicht kleinreden, haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Aber die haben uns jetzt schon aufgeführt wie die Hausherren, oder?
Ja, es war so ähnlich wie gegen Stuttgart, wobei dadurch, dass Leipzig natürlich auch eine sehr offensive Mannschaft ist, war es dann schon der deutlich krassere Schlagabtausch. Also gegen Stuttgart sind beide Angriffe von beiden Seiten immer recht schnell verpufft und in dem Spiel war es halt viel explosiver und deswegen war es auch, glaube ich, schöner auch von außen anzuschauen. Weil Leipzig natürlich immer wieder mit sehr viel Wucht versucht hat, auf unsere Fünferkette drauf zu stoßen und es aber nie wirklich geschafft hat. Und dann gleichzeitig natürlich mit der Wucht, wo sie drauf stoßen, haben wir dann und da wirklich schön die Konter ausführen können. Haben natürlich dann leider nicht das 2-0 noch irgendwie nachschieben können, aber einfach durch einen super aufspielenden Khedira als dritten Innenverteidiger haben wir es auch einfach verhindern können, dass das uns Probleme macht, dass wir kein 2-0 machen. Hm.
Jetzt habe ich ja im Nachgang immer wieder einerseits große Komplimente für den FCA für das Spiel mitbekommen. Also es ist jetzt durchaus nicht so, dass man da gesagt hat, ja, Mai, die haben ja Glück gehabt, sondern also das war tatsächlich auch einfach gut. Wie inzwischen auch einige Herren Experten, die uns alle mal wieder in den Keller getippt haben, zugeben müssen. An der Stelle Grüße an den Rasenfunk. Hat mir gut gefallen, dass ihr zugegeben habt. Ja, das haben sie gut gemacht, die Augsburger. Aber es war schon auch so, dass Leipzig wohl ein bisschen Probleme hatte, oder? Keita hat gefehlt. Das hat man wohl gemerkt und auch ja insgesamt die hatten ja viele Rotationen und also gerade zu Anfang scheint es ja wohl so gewesen zu sein, dass die vielleicht einfach auch noch nicht so gut reingekommen sind einfach.
Ja,
haben die das auch so vor?
Das war auf jeden Fall dann auch noch so ein Faktor, dass sie natürlich ganze neun Spieler zum letzten vorherigen Spiel getauscht haben, sogar den Torwart auch noch rausgetauscht. Was mich natürlich sehr aufgeregt hat, weil ich ja bei Kickbase den deren Torwart im Kasten stehen hatte.
Und dann nehmen die den einfach raus, das ist natürlich eine Frechheit.
Und dann nehmen die den einfach raus. Kommt natürlich, spielt noch ein bisschen mit rein, weil er jetzt zum Beispiel beim 1-0 nicht rauskommt. Und ansonsten auch so ein bisschen Unsicherheitsfaktor war, aber spielentscheidend war es dann der Torwart nicht, sondern halt dann auch dass mit Keita halt auch ein Überraschungsfaktor einfach auch gefehlt hat. Und Forsberg ist ja auch recht spät erst gekommen, in der 60. Und das dann ging es nämlich dann auch nochmal richtig ab gegen uns. Und es war also so wie ich sie letzte Saison beobachtet habe, ist es einfach schon ein bisschen so bei denen, dass sie eine erste Elf haben, die wirklich um Platz 1 mitspielen kann. Und dann, wenn sie da die Top-Spieler ein bisschen fehlen, dann reicht es nicht mehr ganz für um. Und das war vielleicht dann auch ein bisschen unser Glück. Zusätzlich zu unserer sehr guten Leistung, Mannschaftsleistung.
Ja. Also das lassen wir uns jetzt nicht rausreden, gell? Hier die Leipziger plötzlich in irgendeiner B bis Z11 da standen und deswegen haben wir es geschafft, da Punkte da zu behalten. Nee, das haben wir schon gut gemacht einfach. Hauptsächlich. Nee, aber insgesamt war es wohl irgendwie auch nicht ganz ihr Tag. Timo Werner, ist der dir irgendwann mal aufgefallen? Weil der ist ja eigentlich auch mega gut drauf zur Zeit.
Der Sie haben ihn auf jeden Fall immer wieder gesucht. War schon ein Unruheherd, aber dadurch, dass wir dann mit drei Innenverteidigern gespielt haben, war dann auch Raum da, dass dann Leute wirklich hart auf ihn draufgehen können, ihn abkochen und dann nochmal einen absichern kann, ohne dass er jetzt, wenn er einen überspielt, dass er dann alleine vorm Tor steht. Und deswegen hat es schon gepasst. Es wäre, glaube ich, so wie wir gespielt haben, wäre es vielleicht schwieriger geworden, wenn wir nicht getroffen hätten, wenn vielleicht Leipzig zuerst getroffen hätte, wieder dem Rückstand hinterherlaufen, dann wäre es vielleicht schon schwierig geworden. Aber so mit dem frühen Tor ist der Plan einfach voll aufgegangen. Deswegen ja, war es gegen Werner auch gut zu verteidigen. Und das andere ist halt, was uns dann auch noch mit reinspielt, ist halt, dass Leipzig auch viel auf Kurzpässe versucht, den Ball ins Tor quasi zu tragen und dass man dann immer wieder sieht, dass sie dann doch den Schuss suchen und das war dann wirklich bezeichnend dann für Leipzig, dass sie, wenn sie dann den Schuss suchen, wirklich ewig weit vorbei am Tor vorbeischießen, weil es einfach nicht ihr Spielstil ist.
Ja, gut, ich meine, klar, der Spielverlauf, wenn du direkt in der 6. Minute schon ein Tor machst, dann, ja, das hilft. Wir sind ja nicht ganz blöd, ja, das ist uns schon klar. Es kommt uns auch entgegen, dass man dann immer ganz so viel nach vorn machen muss und dann vor allem unsere Defensivstärke ausspielen muss oder kann auch. Aber, ja, ich habe mich ja jetzt heute auch mal ein bisschen eingelesen, gell, bin ja sehr interessiert, mich fortzubilden und der Herr Escher von Spielverlagerung.de hat uns ja zum Einäugigen unter den Blinden erklärt, weil wir nämlich das relativ gut machen mit unserer Defensive. Hast du es auch gelesen, Stefan?
Ja, habe ich auch gelesen, ja. Es ist vor allem in dem Spiel, war's dann schon die richtige Entscheidung. Natürlich hat Baum das auch in der vorherigen Saison dann gelernt, weil wir ja dann schon, glaube ich, 2-2 daheim gegen Leipzig gespielt haben mit einem sehr überragenden Kevin Danzo damals als dritten Innenverteidiger. Und ich denke, das hat er sich auf jeden Fall noch gemerkt, dass mit einem Innenverteidiger mehr und mit dann zwei Sechsern davor noch Leipzig dann doch leicht zu beherrschen ist eigentlich. Wenn man dann noch das, was man jetzt diese Saison dann zusätzlich noch haben mit schnellen Konterspielern und sehr smart nach hinten auch mitarbeitenden Finn Bogason, der sich dann so selber die Bälle noch holen kann, funktioniert jetzt das Konzept. Ich habe ja dann auch noch das Sportstudio beim ZDF angeschaut
Und das da habe ich noch nicht geschafft. Ich habe es noch auf der Festplatte. Aber erzähl.
Da ist eigentlich so, dass das Wichtigste, was Baum dann erzählt hat, auf Nachfrage vom Interviewer, dass letzte Saison er auch selber dann dazugelernt hat, weil als Lehrer und als Fußballlehrer denkt man natürlich, dass vor allem die Spieler sich an den Trainer anpassen müssen. Und was wichtige Lektion dann für ihn letzte Saison war, dass er auch sich an die anpassen muss, an die Spieler. Und nicht jeder Spieler die gleichen Grundlagen mitbringt und manche Dinge halt auch einfach anders angeht. Und man dann auch Lösungen suchen muss, wie für jeden einzelnen Spieler abgestimmt. Und ich denke, das ist jetzt auch so ein bisschen der Unterschied jetzt zur letzten Saison, dass Baum nicht nur seine Idee auf die Spieler aufdrückt, sondern dann auch noch versucht, die Spieler mit einzubauen. Und das ist glaube ich, das Quäntchen, was jetzt den Unterschied zur letzten Saison auch macht.
Ja gut, und es spielt uns natürlich schon auch in die Karten, dass wir jetzt, abgesehen davon, dass der Kader riesig ist, tatsächlich auch kaum Verletzte zu beklagen haben oder eigentlich so gut wie keine. Gut, Kuh jetzt nach dem letzten Spiel. Aber es ist ja jetzt nicht so wie in der letzten Saison, dass uns eigentlich ständig wichtige Offensivkräfte fehlen und man deswegen eigentlich gar nicht so genau weiß, ob man eigentlich jemand hätte, der Tore schießen kann, weil ja, ständig kann halt einer nicht. Und ja, momentan muss man ja wirklich sagen, dass gerade das auch, ich meine, jetzt hat Gregoritsch auch getroffen, ja, unsere Offensive tut, was sie soll. Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich für den FCA.
Ja, also ich denke, also wenn man jetzt zum Beispiel Herrn Opare ansieht, da habe ich mir sehr viel Sorgen gemacht eigentlich vor der Saison, dass es mit Framberger alleine und dann Opare und Teigl dahinter sehr schwierig wird. Mhm. Und ich glaube, Framberger ist dann langsam schon wieder fit. Man hört jetzt eigentlich auch gar nichts so richtig.
Ja.
Oder es ist noch nicht so richtig wieder bei ihm. Auf jeden Fall macht Opare da wirklich einen guten Job. Und ja, ist halt bis auf die Innenverteidigerposition, wobei dann auch mit der Inge und dann so ja auch noch welche da sind, eigentlich schon alles immer gut besetzt. Selbst jetzt ein Finn Bogason, klar, das würde schon wehtun, wenn der mal ausfällt, aber mit einem Sergio Cordoba, der mal von Beginn an spielen könnte, sind wir eigentlich auch überall doppelt gut besetzt.
Ja, eben. Also ich meine, Cordoba kommt ja jetzt traditionell immer so zum Schluss auch nochmal rein. Ich bin auch echt gespannt, weil ich habe jetzt schon den Eindruck, dass der, also ich würde den schon gern mal länger sehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich von Bogason nicht mehr sehen will. Also ich glaube, da können wir jetzt einfach mal gespannt sein, wie der Saisonverlauf noch weiter ist. Aber ich mache mir da auch nicht wirklich große Sorgen, weil der, ja, wie du dich sagst, wir haben noch immer jemand in der Hinterhand, den man auch sich ganz gut vorstellen kann. Das ist eigentlich ganz schön.
Ich denke, bei ihm ist auch eine Option, dass er auf dem Flügel spielt. Das wäre jetzt gegen Leipzig vielleicht nicht das richtige Spiel gewesen, aber jetzt gegen Stuttgart, wenn wir da nochmal zurückdenken, fand ich Heller ein bisschen deplatziert, weil für den war eher dieses Konterspiel gegen Leipzig rechts zugeschnitten und gegen Stuttgart ist er einfach sehr viel mit dem Rücken zum gegnerischen Tor gestanden und konnte eigentlich gar nicht so richtig Vollgas geben. Mhm. Und da sehe ich bei Heller eher so die Idee, dass man den noch spät im Spiel bringt, wenn der Gegner schon ein bisschen platt ist. Und mit Cordoba hat man ja eigentlich so ein Spiel, der so eine jüngere Version eigentlich von einem Roy Bobadilla ist, so ein bisschen bulligerer Typ, der sich auch mal voll reinlehnen kann in Gegner. Aber Ella holt natürlich dann auch recht cool immer die Bälle vorne. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe vom Baum, immer sich zu überlegen, wen er spielen lässt.
Ja gut, aber ich vermute mal, das sind jetzt gerade eher Luxusprobleme, oder? denke, damit kommt er klar.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind ja schon wieder so weit, dass wir eigentlich gern mal sagen, ja, der Baum, der weiß schon, was er macht. Also, ja, sind irgendwie alle ganz zufrieden. Ich fürchte, wir dürfen das Spiel nicht, also wir sind ja hier gerade fröhlich am Lobhudeln, wir können es nicht verschweigen, Stefan. Ich habe es ja schon angekündigt, dass wir natürlich auch über Daniel Bayer sprechen müssen, der sich ja jetzt nicht nur sportlich hervorgetan hat. Vielleicht können wir es kurz abhandeln. Kannst du kurz zusammenfassen, was ist denn eigentlich passiert? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil sie solche Dinge pauschal durch einen inneren Filter irgendwie nicht mitkriegen?
Ja, also ich habe es jetzt dann auch erst daheim dann auf dem Heimweg dann langsam in der Straßenbahn so Stück für Stück mitbekommen. Man hat bloß so ein bisschen was mitbekommen, dass es ein bisschen Unruhe nach dem Abpfiff gab, aber war halt eben auch nicht klar, weil es davor kein Foul oder so gegeben hat, was da wirklich abgeht. Vielleicht hat man es im Fernsehen mehr gesehen und anscheinend hat sich Daniel Bayer dann über das Spiel hinweg von der Leipziger Bank dann doch irgendwie provoziert gefühlt, dass er sich dann hat hinreißen lassen zu einer sogenannten obszönen Geste gegenüber insbesondere dem Trainer von Leipzig. Die Handbewegung entspricht ungefähr einem Paschwürfelversuch.
Genau, oder das so. oder zu viel Kohlensäure aus der Red Bull Dose schütteln. Was auch immer. Also ja. Also ich habe es ja während dem Spiel auch tatsächlich nicht gesehen, aber ich bin Sky natürlich sehr dankbar, dass sie da nachgeholfen haben und das Ganze dann in Zeitlupe und Großaufnahme mit Lupe drüber auch nochmal demonstriert haben, um dann direkt zu sagen, das sind die Dinge, die wir nicht sehen wollen. Dankeschön, dass ihr es dann so schön gezeigt habt. Aber gut, ja. Also er hat, ja, war jetzt nicht unbedingt eine Gentleman-Geste, sag ich mal.
Ja. Ja.
Also ich habe ja eben im Fernsehen zugeguckt und habe mich dann auch, weil ich es eben nicht gesehen hatte und auch nicht ganz aufmerksam war vor dem Interview mit Bayer, mir wurde ja dann am Spielfeldrand direkt noch drauf angesprochen und ich fand eigentlich seine Reaktion auf das Interview erstmal ganz cool, hatte aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich das auch noch nicht richtig gesehen, was er denn jetzt eigentlich angestellt hat. Ja. Aber er hat dann irgendwie, also ich fand, man hat ihm schon angemerkt, dass er da ziemlich viel Druck auch irgendwie dahinter hatte und ja, also dass das Spiel halt auch sehr anstrengend und emotional für ihn war. Und ja, es war insgesamt jetzt nicht das Allersouveränste, sage ich jetzt mal. Aber um das mal abzukürzen, es gab ja dann viel Aufregung und es gab ja dann, er hat sich ja dann nach dem Spiel direkt versucht zu entschuldigen. Das fand der Herr Haselhüttl irgendwie dann nicht so cool, also hat dann den Handschlag verweigert. Er wollte dann wohl später nochmal in die Kabine, um sich nochmal zu entschuldigen, als er dann auch eben in der eigenen Kabine überhaupt mal die Bilder gesehen hat und ihm dann bewusst geworden ist, was da überhaupt war oder wie das rüberkam. Das ist ja vielleicht im Eifer des Gefechts der dann auch noch nicht so präsent. Da wollte Herr Hasenhüttl aber immer noch nicht mit ihm reden. Er hat dann am nächsten Tag hat er ja dann Social Media irgendwie eine lange Entschuldigung gepostet. Und dann gab es nochmal eine Pressekonferenz auch noch und ja, Strafe gab es dann auch noch vom Sportgericht. Wie hast du das insgesamt so empfunden? War es okay, wie es abgelaufen ist, oder sagst du, oh je, das müssen wir uns den Rest der Saison anhören, der Bayer, der geht gar nicht mehr?
Ja, ist auf jeden Fall unglücklich, dass er sie überhaupt gemacht hat. Ist natürlich dadurch, dass anscheinend an dem Spieltag ansonsten nicht so viel passiert ist, dann das Thema Nummer 1 gewesen bis zum nächsten Spieltag. Und er hat es im Nachhinein dann recht gut gelöst, sich dann tatsächlich dann auch doch nochmal eine Entschuldigung gefunden, die angenommen wurde, sich auch vor der eigenen Mannschaft entschuldigt, weil es natürlich dann schon bisschen schade war, dass wir eigentlich so gut gegen Leipzig gespielt haben und dann eigentlich nur er im Mittelpunkt gestanden ist. Das hat er dann selber auch so gesehen sofort und ja. Aber ich ich denke, es gibt dann keine großartigen Nachwirkungen, weil wer uns nicht mag, der mag uns eh schon länger nicht.
Der wird jetzt an den Bayern nicht viel dran geändert haben.
Ja.
Okay. Und wer uns mag, der wird jetzt nicht wegen Daniel Bayer sagen, jetzt geht's nicht mehr.
Ja.
Also. Nee, also ich stimme dir da komplett zu. Mir ging es auch so. Es hätte nicht sein müssen. Und im Nachhinein war sein Umgang, glaube ich, eines Kapitäns dann eben würdig. Also er hat sich entschuldigt, die Art und Weise, wie er sich entschuldigt hat, dass er eben auch eine Pressekonferenz nochmal bestanden hat, dass er da auch nochmal was sagen wollte. Er hat jetzt sein Möglichstes getan. Schön wäre es, wenn sowas nicht mehr vorkommt. Aber mei, weiß der nie.
Ja, auf jeden Fall, was mir dann, stimmt, das ist mir dann noch unter der Woche aufgefallen, 93 hat währenddessen aufgenommen, während dem Spiel. Hat der Basti bloß noch reingerufen, was den beiden anderen erklärt, was der Dani Bayer gemacht hat. Und dann gleich angekündigt, ja, das ist jetzt unser Maskottchen für 93.
Ach,
der Dani Bayer. Es gibt auch Leute, die sich jetzt noch mehr mit dem FCA identifizieren können als vorher.
Finde ich gut. Für jeden was dabei beim FCA. Sehr schön. Grüße an der Stelle. Aber die haben uns ja eh lieb wegen den Zirbelnüssen.
Genau.
Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir doch relativ lang gesprochen. Ich fürchte, wir sind schon wieder durch. Noch ganz kurz, am Wochenende geht's gegen Dortmund. Hast du Angst?
Nee, wir haben so viele Punkte auf dem Konto, dass wir gar keine Angst brauchen. Angst haben brauchen. Wir schmeißen uns einfach voll rein und ich denke, wenn wir verlieren, verlieren wir nicht hoch. Und ich denke, mit der Einstellung ist dann meistens mehr drin.
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich erwarte jetzt kein riesen Torfestival unsererseits, aber ich habe doch die große Hoffnung, dass unsere Defensivqualitäten dafür sorgen, dass es jetzt nicht ganz so dramatisch ausgeht. Also schauen wir einfach mal. Wir tippen jetzt einfach mal nicht. Das müsst ihr euch jetzt selber machen. Müsst ihr selber Gedanken drüber machen. Und dann hören wir uns hoffentlich allerspätestens nach dem nächsten Spiel gegen Dortmund wieder. Und dann schauen wir mal, wie es ausgegangen ist. Herzlichen Dank, Stefan, dass du dabei warst. Noch ganz kurz, wenn man sich beschweren oder bedanken will für deine Expertise, wie macht man das?
Auf Twitter und @obster.
Genau. Bei mir @cristaldo1907, bei Twitter die Zirbelnuss @msrzirbelnuss, Facebook-Seite auf die Zirbelnuss der FC Ort A-Talk. Und bewertet uns natürlich gerne bei iTunes. Da freuen wir uns total riesig, vor allem wenn es eine gute Bewertung ist natürlich. Und ja, bis dahin, bis nächstes Mal. Bleibt uns gewogen. Rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und tschüss.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.